2 Wochen noch, dann ist Allerheiligen. Und für die Kinder bedeutet das, die erste Etappe in der Schule ist dann geschafft und es gibt eine Woche Ferien. Ja, eigentlich was, worauf man sich freuen kann, aber das Robert-Koch-Institut rechnet dann auch wieder mit einem deutlichen Anstieg bei den Corona-Infektionen. Schon jetzt schaut es da aktuell nicht besonders gut aus, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Während es letzten Herbst vor allem eine Pandemie der Erwachsenen war, wird Corona aktuell immer mehr zu einer Pandemie der Jugend. Klar, insgesamt ist das Risiko eines schweren Verlaufs bei ihnen niedriger, als das zum Beispiel bei Senioren der Fall ist. Aber ist es in Ordnung, Kinder deshalb langsam zu durchseuchen, wie es Virologen nennen, inklusive der Gefahr für Long-Covid? Darüber sprechen wir gleich mit einer Moraltheologin und Ethik-Expertin. Antworten gibt's in ein paar Minuten hier bei mir. Ich bin Corbinian Bauer, freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit dem Münchner Kirchenradio. Ganz schön krasse Zahlen. In einigen bayerischen Regionen liegen die Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen bei über 500. Und auch die Liste der Schulklassen, die in München in Quarantäne sind, wird immer länger. Am Wochenende haben Kinderärzte jetzt uneingeschränkt empfohlen, alle ab 12 Jahren zu impfen. Die Durchseuchung, also das Virus bei den Kleinen einfach mal machen zu lassen, findet auch Kerstin Schlögl-Flierl problematisch. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Moraltheologie an der Uni Augsburg und sitzt im Ethikrat.
Also Kinder sind und bleiben eine vulnerable Gruppe. Das Ziel, sie eher so gezielt zu durchseuchen, wurde zwar nicht wirklich ausgegeben, aber so würde ich sagen, im politischen Handel in Kauf genommen.
Die Verläufe bei Kindern sind im Moment zwar milder, sollte sich aber zeigen, dass auch hier vermehrt Long-Covid auftritt, muss sofort gehandelt werden, aber eben mit Augenmaß.
Also definitiv sie schützen, aber ihnen trotzdem den Sozialraum Schule nicht vorenthalten. Also nicht in allen Schulen sind die Luftfilter angekommen, nicht alle Schulen haben ausreichend Platz, um Abstand zu bewahren. Also hier gäbe es noch einiges zu tun und vor allem auch andere Sozialräume für Kinder müssen offen gehalten werden. Sport, Kultur, Freunde. Ich würde sagen, wir müssen uns impfen lassen als Erwachsene, um den Kindern ein Leben zu ermöglichen.
Aber die Impfbereitschaft ist aktuell im Keller. Viele geben auch an, sich aus Trotz nicht impfen zu lassen. Also wie mit den Skeptikern umgehen? Für Kerstin Schlögl-Flierl muss eine Versachlichung der Debatte her.
Also das müsste uns als erstes gelingen, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei Impfskeptikern und Skeptikerinnen funktioniert der Dialog, aber bei vehementen Gegnerinnen und Gegnern wird es wirklich schwierig, gemeinsam zu sprechen. Dann würde ich ganz wichtig erfinden, dass man mögliche Impffolgen, das Verhältnis zu den Schäden, die aus einer Corona-Infektion heraus resultieren, setzt. Also dass man Impfung und Corona-Infektion miteinander vergleicht. Also das ist zu vergleichen. Und die Infodemie, also in der Pandemie hat ja die Informationsflut zugenommen, aber auch die gezielte Desinformation zugenommen. Das nennt man Infodemie. Die müsste wirklich gezielt bekämpft werden.
Jetzt ist für die Moraltheologin der Zeitpunkt, um solidarisch zu sein. Dieses Mal die Ältere mit der jüngeren Generation. Und auch wenn es manchmal nicht so aussieht, die Solidarität ist auch nach Monaten der Pandemie noch nicht aufgebraucht.
Sie hat ja das Moment des Freiwilligen in sich, also wird Solidarität staatlich verordnet, ist sie eigentlich falsch verstanden. Und das Zusammenstehen, vielleicht ist das momentan nicht mehr in der ganz großen Gemeinschaft sichtbar, aber in kleineren Gruppen, in Familien ist Solidarität ja weiterhin sichtbar. Und Solidarität ist ja ein Grundgut, ein Grundprinzip unseres Zusammenlebens. Die ganze Krankenversicherungswesen beruht ja auf Solidarität. Und so denke ich fast, das Leben ohne Solidarität nicht möglich ist, aber vielleicht momentan weniger sichtbar ist, so würde ich es formulieren.
Übrigens, gerade Christen sollten sich aus Nächstenliebe, aus Solidarität impfen lassen, denn nur so können gerade kleine Kinder geschützt werden. Am Sonntag war ja Kirchweihsonntag und da ist in der Münchner Au die Kirterduld losgegangen. Ein kleines Volksfest rund um den Tag, an dem die Kirche selbst traditionellerweise gefeiert wird. Aber gibt's angesichts der vielen Skandale und des Reformstaus in der Institution überhaupt noch Gründe, die Kirche zu feiern? Pfarrer Schießler prüft heute mal den Stand der Dinge.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Also wenn's die Kirchweih Dulz in der Au nicht gäbe, dann wüssten die Leute gar nicht mehr, dass es so etwas wie Kirchweih überhaupt gibt. klagte diese Tage eine betagte Gottesdienstteilnehmerin ihre Sorge bei mir. Sie kennt eben noch die guten alten Zeiten, die berühmten fetten Jahre, als man Glaube und Kirche noch gebührend feierte mit festlichen Gottesdiensten und den einmaligen kulinarischen Genüssen, so zum Jahresende. Eine Mozartmesse zum Hochamt war genauso lebensstiftend wie eine frisch aus dem Fett herausgebackene Kirchweihnudel oder eine knusprige Kirchweihgans danach im Wirtshaus. Kirchweih ist noch in Erinnerung als Genussfest für Leib und Seele mit kräftigen Bildern, fröhlichen Menschen, altem Brauchtum, kraftspendendem Miteinander und fröhlichen Liedern. Ein Haus voll Glorie schallet durch unsere Gotteshäuser. Dass man einmal im Jahr seine Kirche und damit sichtbar sogar das Kirchengebäude feiert, in dem man das ganze Jahr über zusammenkommt, die Kinder tauft, die jungen Leute verheiratet und die Toten verabschiedet, sich zusammen freut und miteinander trauert, weint vor Freude oder Schmerz und sich unterhakt mit dem Herrgott in einer unverlierbaren Gemeinschaft. Das hat einfach was. Das braucht der Mensch, sonst würde es doch nicht machen. Ob man es jetzt hören will oder nicht, für diese Menschen war und ist auch bis heute Kirche ein einheitsstiftender oder der einheitsstiftende Punkt überhaupt, ohne den sie ihr Leben nicht fristen, darben bzw. gestalten können. Und das will einfach einmal richtig gefeiert sein. Sie merken, es wäre schon eine für alle sehr verständliche Kirchweihpredigt, so mitreißend und lebendig und voller Saft. Wenn's denn so einfach wäre, ist es aber nicht. Im normalen Alltag kommt meine Kirche sehr schlecht weg. Skandale hier, Unbeweglichkeit dort, Gängeleien hier, Verurteilungen und Verbote dort. Ob Schwule, ob wiederverheiratet, Geschiedene, ob Frauen überhaupt. Im Ausschließen von der vollen Gemeinschaft ist man sehr erfinderisch und vor allem konsequent in unserer Kirche. Dementsprechend kommt sie auch bei vielen Zeitgenossen innerhalb wie außerhalb der Kirche schlecht weg. Bin froh, diesen Trachtenverein schon längst verlassen zu haben, schreiben da Leute in ihren Online-Kommentaren, wenn es wieder mal um Kirche geht, eine neue Aktion aus Rom stattfand, der eine oder andere Rücktritt eines Bischofs vom Papst nicht angenommen wurde oder was auch immer. Mittlerweile leben wir Kirchenleute seit über 10 Jahren in einem anhaltenden Sperrfeuer der Kritik und der Angriffe, der Häme und des Spotts, der Verteufelung bis hin zur Aufforderung, wir sollten uns doch am besten gleich selbst auflösen. Nein, ich möchte diese Kritiker jetzt nicht eines Unrechts ihrer eigenen Kritik bezichtigen. Nichts, aber auch gar nichts an Fehler und Missstände, die meine Kirche ausmacht, soll verharmlost oder gar geleugnet werden. Alles, was nachweisbar ist, ist Realität. Ja, diese Kirche hat, wie so oft in ihren 2000 Jahren, schmählich versagt. Und sie wird es leider immer wieder tun. Ich will jetzt nicht die Stimmung vermiesen oder die Untaten und Fehler gar verniedlichen. Aber sie ist trotzdem meine Kirche. Wir erbitten für unser Kind die Taufe, haben meine Eltern damals gesagt, als sie mit mir, ich lag im Kissen, meine Heimatkirche betraten und der Kaplan sie fragte, was sie denn für mich erbitten. Dass er zu dieser Kirche gehören darf, haben sie ihm geantwortet. Und niemand ahnte damals, was heute an Herausforderungen an diese Kirche herangebracht wird. Und niemand aber dachte in dem Augenblick auch nur daran, wie viele Abgründe diese Kirche den Menschen in der Vergangenheit bereits bereitet hat. Wir wollen, dass er eine Heimat hat, eine geistliche Heimat, eine lebendige Heimat, in der Glaube, Zuversicht und Hoffnung spürbar und erlebbar sind. Das war der Wunsch meiner Eltern, damals für mich. Und sie hatten sowas von Recht. Nicht an die perfekte Kirche hatten sie gedacht, an eine lebendige Kirche der Menschen, in der auch Fehler gemacht werden, aber vor allem Menschen, mit denen ich feiern und trauern kann. Eine Kirche, in der ich leben und irgendwann einmal sterben kann. Das war ihre Vorstellung. Und das hat sich bis heute erfüllt. Und darum feiere ich das alles in der Kirchweihe und niemand wird mir meine Freude daran verderben. Ich bin bereit, stehe jedem zu jeder Zeit Rede und Antwort, wenn es um meine Kirche geht. Schließe mich berechtigter Kritik sofort an. Bin bereit zu ändern, wo ich nur anlangen kann. Bin bereit zu verändern, wo ich nur die Möglichkeit habe. Nur das Niveau der Kritik und des Umgangs, das sollte stimmen. Ich kämpfe für diese Kirche und um jede auch nur so kleine Veränderung und Anpassung an die Welt, in der wir heute leben. Und ich nehme jeden mit, das alles mit mir zusammen aktiv und positiv zu gestalten. Nur eines kommt für mich nicht in Frage. Und das war schon Grundregel meiner Familie. Davonlaufen geht gar nicht. Wenn du was beizutragen hast, bleib hier und pack aus. Aber einfach klein beigeben oder polternd davonrennen, hat noch nie die Welt verändert und wird auch meine Kirche nicht verändern. Eine schöne und lebenssatte Kirchweih wünscht euch euer Pfarrer Schießler.
Das war die neueste Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Beitrag, den Sie jederzeit in unserer Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt, nachhören und abonnieren können. Am Sonntag war ja Kirchweih und wie das gefeiert wird, das ist von Region zu Region ganz schön unterschiedlich. Die einen gehen Kirterhutschen, die anderen aufs Volksfest und genau diese Bräuche und Feste, die es nur an dem einen Ort gibt, die sind doch auch ein Stück Heimat. Doch Heimat bedeutet für jeden was anderes.
Heimat geht eigentlich mehr um die Menschen. Also ich finde, dass das eher ein Gefühl ist, nicht unbedingt ein Ort, sondern eher, wo halt die Menschen sind, die einem viel bedeuten. Und ich finde, man kann ja mehrere Heimaten haben.
Heimat, da wo du dich zu Hause am meisten fühlst, ne? Wo du dich am besten mit den Traditionen, aber auch mit der Kultur dich wieder zurechtfindest.
Heimat ist, wo ich lebe, wo ich akzeptieren will. Das ist meine Heimat, in Deutschland.
Heimat ist für mich ein Ort, an dem man sich geborgen fühlt und an dem man Freunde oder Familie hat.
Wo ich mich zu Hause fühle. Im Moment München.
Heimat bedeutet die Landschaft, die Umgebung, wo man dazugehört.
Da, wo ich mich wohlfühle und da, wo ich mein Geld verdiene.
War mit dem richtigen Mensch jetzt an dem Ort, ist egal, wo man ist, Heimat.
Mama und Papa, Schwester, gutes Essen, den eigenen Dialekt wieder hören.
Und ob dieser Dialekt jetzt fränkisch ist oder man auf die Kerwa geht oder wie im bayerischen Kirter feiert, bei solchen Festen wie Kirchweih kommt in jedem Fall immer Heimatgefühle auf.
Stichwort Kirche.
Heute die Benediktiner, erklärt von Pater Corbinian Linsenmann.
Ja, das Motto unseres Ordens, wie man das so kennt, heißt Bete und Arbeite. Also Benediktiner leben normalerweise in festen Gemeinschaften und wir haben üblicherweise relativ viel Zeit am Tag fürs Beten. Beten also je nach Kloster 4 bis 7 Mal am Tag zusammen in der Kirche. Und dazwischen gehen wir unserer Arbeit nach. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Kloster es ist. Ja, und es ist eigentlich so, ganz grundsätzlich können Benediktiner alles machen. Wir sind nicht für eine bestimmte Aufgabe da. Was unser eigentlicher Sinn und Zweck ist, ist Gott zu suchen. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht die, die sagen, wir haben Gott schon gefunden, wir kennen uns total aus. Wir sind auf der Suche nach Gott. Wir gehen einen Weg auf Gott zu. Und das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich tun. Und wir konkret in unserer Abtei St. Bonifaz in München, wir sind für die Pfarrseelsorge da, hauptsächlich als Arbeit nach außen. Und deswegen schauen wir auch immer, dass wir Leute auf diesem Weg mitnehmen und auch auf ihre Suche nach Gott begleiten. Es gibt aber auch andere Abteien, wie zum Beispiel viele Klöster in Deutschland, die Schulen haben. Oder auch andere Abteien, gerade in Frankreich zum Beispiel, die sind ganz, das nennt man kontemplativ, ganz beschaulich. Die machen also gar nichts nach außen, die beschäftigen sich eher mit Landwirtschaft oder mit Musik oder stellen irgendwas her, was man dann schön verkaufen kann. Aber sind sehr, sehr zurückgezogen, beten dann auch viel mehr als wir. Wir sind also ganz lockere Benediktiner, wir beten erst um 6 Uhr in der Früh zum ersten Mal. Es gibt auch, die fangen schon um 3 an. Ne? Das sind da eher so die nach außen geöffnete Variante sozusagen.
Stichwort Kirche von A wie Ambo bis Z wie Ziborium. Immer montags im Münchner Kirchenradio.
Münchner Kirchenradio. Zu hören im Internet unter münchner-kirchenradio.de und auf DAB+ im Ballungsraum München. Münchner Kirche.